Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. In diesem Podcast geht es um 6 Jahrzehnte meines Lebens. Es geht um den Profifußball, vornehmlich um Hannover 96, aber auch um die Entwicklung der Bundesliga. Es geht darum, wie ich über die Jahrzehnte diesen Fußball und den Spaß an diesem Fußball verloren habe. Aber es geht noch mehr um eine Lebensbiografie über 6 Jahrzehnte. Beginnt im Jahr 1964 mit dem Aufstieg von Hannover 96 in die Bundesliga. Und ich erzähle hier, wie sich mein Leben mit, aber auch ohne den Fußball auf dieser Zeitschiene entwickelt hat. Es gibt interessante und spannende Geschichten aus dieser Zeit rund um Lifestyle, Reisen, Business und Zeitgeschichte und natürlich um Rock'n'Roll. Aufgeteilt in 4 Staffeln mit den Titeln The Early Years, als Fußball noch Rock'n'Roll war. The Easy Years, ist Fußball spannender als das Leben? The Later Years, Fußball, den ich meine, und The End of the Golden Years, wie ich den Fußball verlor. Es wird ca. 80 bis 85 Episoden geben, dabei werden auch Gäste zu Wort kommen, also Zeitzeugen, und es wird ein paar Specials geben, so unter anderem zur Barkultur und zu Cocktails. Die einzelnen Themen der Episoden werden auch als Shownotes im gleichnamigen Blog angekündigt und gehen ab heute dann jeweils donnerstags online. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören und viele interessante und unterhaltsame Informationen über eine Zeit, die teilweise bereits sehr lange zurückliegt, aber die trotzdem vielleicht wesentlich entspannter war. Beginnen werde ich mit einem Prolog zur Einführung als Folge 1. Und los geht's, also nochmals viel Spaß. We'll be right back.
Millionen Menschen auf der ganzen Welt lieben den Fußball. Deshalb ist es nur zu verständlich, dass es über den Fußball, über die Leidenschaft zum Fußball, über die Emotionen und die Euphorie des Fußballs und auch über Strategien, Spielsysteme und Taktiken, sowie über das Business sehr viele wohlwollende Veröffentlichungen auf allen medialen Ebenen gibt. Tausende von Publikationen sind bereits erschienen und es werden sicherlich noch weitere Tausende dazukommen. Es gibt inzwischen mehrere hundert Medienformate, die Fußball im Fokus haben. Wenn man über Fußball spricht, schreibt oder philosophiert, meint man, es geht immer nur voran, es gibt keine Hindernisse, Fußball ist eine einzigartige Erfolgsstory. Das Ganze eben unter dem Motto, Lobeshymnen auf den Fußball und seinen Club kann jeder, oder, aber ist das wirklich so? Gibt es eigentlich auch veröffentlichte Sichtweisen, die nicht nur affektioniert den Mythos Profifußball betrachten, sondern, die auch die Leidenschaft am Fußball verloren haben, die den Fußball arrogant, selbstüberschätzend, selbstgefällig und narzisstisch sehen? Es gibt zwar Publikationen, die sich kritisch mit dem Business auseinandersetzen, aber das sind reine wirtschaftliche und monetäre Betrachtungen. Es wird sehr viel über die Bedeutung der alles überlagernden Tradition des Fußballs geschrieben, es wird ebenso der Kommerz im Fußball auf breiter Ebene kritisiert, aber es gibt kaum bis überhaupt keine Veröffentlichungen von Anhängern des Fußballs, die für sich ob des Opportunismus dieses Geschäftes ihre Leidenschaft am Fußball verloren haben. Deshalb wird in diesem Projekt unter anderem über eine Zeitschiene von fast 60 Jahren einmal der Fußball unter dieser Sichtweise betrachtet und chronologisch, autobiografisch und authentisch die Abkehr vom Profifußball skizziert. Es ist eine Betrachtung, die die Verantwortlichen in der Fußballblase natürlich nicht so sehen möchten, aber es wird sich auch nicht aufhalten lassen, dass vielleicht immer mehr Anhänger ihre Leidenschaft für den Fußball kritischer hinterfragen werden. Es ist zwar zunächst noch ein schleichender Prozess, der aber durchaus an Dynamik gewinnen könnte. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die großen Themen, wie TV-Gelder, Spieltagsgestaltung, Ablösesummen, Spielergehälter, Beraterhonorare. Es geht insbesondere um die pathologisch-narzisstischen, arroganten, selbstüberschätzenden Verhaltensweisen im Profifußball, und dabei sind weniger die Protagonisten auf dem Spielfeld gemeint. Es sind mehr die Protagonisten hinter dem Geschäft. Die jungen Dynamischen, die das Business für sich als Selbstzweck sehen. Leute, die erklären, wie wir den Profifußball zu verstehen haben und die uns auferlegen, was wir mit dem Profifußball anzufangen haben. Die ein Business ohne Rendite betreiben, aber sich als größere Heroen fühlen als die Artisten am Ball. Aber Gott sei Dank ging und geht es nicht nur um Fußball hier, sondern im Gegenteil, es geht um weitaus Schöneres und Authentischeres, es geht um Leben, Lifestyle, Rock'n'Roll und um Zeitgeschichte. Aber es geht auch um Business, nämlich um das ehrlichste, wertschöpfendste und spannendste Geschäftsmodell, es geht um Spedition und Logistik und ebenfalls um eine Entwicklung über 6 Jahrzehnte. Und hier hat sich gezeigt, dass man ohne selbstüberschätzendes und arrogantes Auftreten und in demütiger Bescheidenheit, aber mit Kompetenz und Qualifikation ökonomisch mehr und weitreichenderes erreichen kann. Die Logistik ist der Motor unserer Lebensqualität, der unsere Liefer- und Versorgungsketten generiert und uns damit den Wohlstand und die Errungenschaften erzeugt. Das alles ist es eigentlich aus meiner Sicht einfach einmal wert, zurückblickend betrachtet zu werden. Und vor allem, das bedeutet Leben über 6 Jahrzehnte, das lebenswert war und ist, und deshalb viel Spaß hier bei den Podcast-Episoden, beginnend in 1964 bis aktuell 2022 und gegebenenfalls dann auch noch weiterführend. Dieser erste Abschnitt meiner autobiografischen Quadrologie umfasst die Zeitspanne vom Aufstieg Hannover 96 in die erste Bundesliga 1964 bis 1979. Es ist die Zeit, wo ich ins reale Leben trat, wo der Fußball Teil meines Lebens wurde. Und der Fußball gehörte zu diesem Leben wie der Rock'n'Roll. Fußball war damals Rock'n'Roll für mich. Und das Leben für mich begann direkt zu leben. Zunächst Lehre, dann meine Zeit bei der Marine mit der unvergesslichen Zeit auf Sylt. Unter anderem mit solchen Erlebnissen, wie der Organisation eines Strandfestes an Bune 16 mit Brigitte Bardot, Gunter Sachs, Alain Delon, Thomas Fritsch und vielen anderen mehr. Dann als Deutschlands nördlichster Diskjockey in List auf Sylt. Gefolgt von meiner Zeit in Österreich an der Skischule in Kaprun am Kitzsteinhorn im Salzburger Land und meiner Ausbildung zum Schneesportlehrer. Danach die Rückkehr ins bürgerliche Leben. Karriere im Speditionsbusiness. Heirat, Vater, Trennung, privat und geschäftlich. Und immer wieder mit dem Fußball beschäftigt. Analytisch und Live-Wahrnehmung. Verbunden immer mit der Sehnsucht nach Erfolg. Aber der blieb im Fußball aus und so spielten meine Roten am Ende der 1970er dann mit dem OSV Hannover und dem SV Arminia Hannover als Stadtliga in der zweiten Bundesliga Nord. Eigentlich alles wieder auf Anfang.
Und hier beginnt nun die erste Folge der Reise durch 6 Jahrzehnte.
The early years.
Früher war mehr Rock'n'Roll und Bratwurstgeruch im Stadion.
Dieses ist der erste Teil einer autobiografischen und chronologischen Quadrologie über mein Leben mit dem Profifußball über 6 Jahrzehnte. Aber es ist auch eine Chronologie meines Lebens mit Anekdoten um den Fußball herum in dieser Zeit. Und es ist auch eine Chronologie meines Lebens ohne den Fußball. Ich zeige hier in insgesamt 4 Bänden auf, wie der Fußball und ich uns in diesen Jahrzehnten entwickelt haben. Drumherum erzähle ich einige Episoden und Lebensgeschichten, die ich so mit, aber auch ohne den Fußball erleben dürfte. Die frühen Jahre enthalten Erlebnisse aus der guten alten Zeit, als die Bundesliga begann und der Rock'n'Roll dann aus Europa kam. Der Fußball war fast immer Teil meiner Lebensbiografie, aber trotzdem waren nicht alle Geschichten mit dem Fußball verbunden, und das war gut so. Und es ist eine Chronologie darüber, wie der Leistungsfußball und das Geschäft um und mit dem Fußball begannen sich über diese Jahrzehnte aus meiner, vielleicht recht subjektiven Sicht, bereits sehr zu verändern und dabei auch meinen Blick auf diesen Sport nachhaltig changiert hat. Ich kann hier schon vorab resümieren, dass damit auch für mich persönlich eine Entwicklung begann, die mich den Profifußball immer kritischer hat hinterfragen lassen. Es begann für mich bereits langsam die Abkehr von einer sehr großen Leidenschaft zum Fußball, zum später dann nur noch mitleidig betrachteten Weg, wie der deutsche Berufsfußball bereits begann einen Weg einzuschlagen, der vielleicht einmal dahin führen könnte, dass er sich langsam schleichend selbst abschafft. Ich fand mich dann viel später in dieser sich immer mehr heuchlerisch, arrogant, narzisstisch, egoistisch und opportunistisch entwickelnden Fußballwelt irgendwie nicht mehr wieder. Dieser Fußball war nicht mehr Rock'n'Roll. Er begann dann für mich Ende der 90er Jahre seine Identität und Authentizität endgültig zu verlieren. Ich habe den Fußball auch oder gerade wegen seiner divergierenden Authentizitäten geschätzt. Die Authentizität des Fußballs als Sport, Spiel und Entertainment, aber ebenso die Authentizität sich als Geschäft und Unternehmen zu entwickeln und darstellen zu wollen. Und eben genau, weil beides als Symbiose betrachtet werden sollte. Eine Tatsache allerdings, die der Fußball und seine Protagonisten selbst nicht wahrnehmen wollen und geflissentlich ignorieren. Genau das ist die gefährliche Mischung aus Ignoranz, Egoismus und Selbstüberschätzung, die so einen schleichenden Prozess der Selbstzerstörung nur noch mehr beschleunigt, statt aufzuhalten oder in die richtige Richtung zu leiten. In dieser Betrachtung der ersten Jahrzehnte des Profifußballs geht es primär aber nicht um das Spiel und den Sport selbst. Die Entwicklung der sportlichen Seite spielt dabei nur eine begleitende Rolle. Es geht vorrangig um das, was heute viel wichtiger und großformatiger ist als der Sport selbst. Es begann bereits sich eine Fülle von Formaten in den Jahren nach Gründung der Bundesliga 1963 zu entwickeln, die nur sekundär den Fußball weiterentwickelten. Geschäftsmodelle, die nur ein Ziel haben, am Fußball zu partizipieren und den Fußball monetär auszusaugen und eine seelenlose Hülle zurückzulassen. Das Verhältnis zwischen authentischen Output und Input geriet bereits in dieser Zeit gegenüber den Anhängern dieses Sports in eine sehr gefährliche Schieflage. Die Profiteure sind nur auf der Seite des Business und der Sport selbst bekam zunehmend dabei nur noch eine begleitende Rolle, er ist schmückendes Beiwerk und Aktion, um dem Ganzen noch den Namen zu geben, Fußball. Und wenn ich hier vom Fußball spreche, dann meine ich ausschließlich den Profifußball, also nicht den echten Sport, sondern einfach Entertainment. Und mit Entertainment meine ich die Unterhaltung, denn ich wollte immer unterhalten werden durch den Fußball. Es gibt inzwischen mehrere hundert, ja vielleicht tausende von Formaten, die sich Fußball als Projektionsfläche, Geschäftsmodell und Geschäftsbasis gesucht haben, aber tatsächlich nicht wirklich das Geringste mit dem Sport zu tun haben. Aber was bleibt wirklich für die Anhänger? Und ich spreche hier bewusst zunächst nicht von Fans dieses Sports, als sich immer wieder mit den Gegebenheiten zu engagieren. Wer ist eigentlich auf dem ganzen Weg auf der Strecke geblieben? Die schweigende Mehrheit, die Unterwürfigen, die Anpassungsfähigen? Also die Mehrheit oder die Minderheit, die manipulierbar ist und die sich der Heuchelei und dem Opportunismus der sogenannten Macher unterworfen hat, die Söldnermentalität als Vereinstreue interpretiert. In den weiteren Bänden wird dann auch aufgezeigt, wie es begann bereits Ende der 90er sich eine Spaltung abzuzeichnen, die genau dieser Opportunismus der Verantwortlichen befördert hat. Es gab dann auch die gemeinsamen Fans nicht mehr. Die Fans jeden Alters, die zusammen mit allen anderen, egal welchen sozialen Status sie hatten, gemeinsam auf den Stehtraversen gestanden haben. Es begann die Zeit, wo durch den Beginn der Kommerzialisierung immer mehr der Begriff Tradition als Alibi in den Vordergrund gestellt wurde. Es war dann auch die Zeit, wo man versuchte, die Fans über den Begriff Tradition mitzunehmen, obwohl man sie tatsächlich brauchte für die Kommerzialisierung, denn die Fans waren zu der Zeit noch eine der wesentlichen Einnahmequellen der Clubs. Und so entstand auch aus meiner Sicht die Art Fans, die dann auch nicht den Fußball selbst meinten, sondern das Ausleben ihres Aggressionspotenzials und dafür als Feindbild den sogenannten Erfolgsfan ausmachten. Aber es gab auch die Fans, vielleicht sogar die überwiegende Mehrheit, die immer noch meinten, dieser Profifußball wäre der echte Fußball. Eine solche absurde Spaltung der Fans gibt es auch nur im Profifußball. Als Fan der Rolling Stones zum Beispiel, und das ist auch hochprofessionelles Entertainment, da gibt es nur eine Gruppe, nämlich die Fans als Gesamtheit, und das über alle Jahrzehnte hinweg. Zum Vergleich zwischen Fußball und Rock'n'Roll kann man den Musikkritiker, Fußballfan und Schriftsteller Nick Hornby anführen, der in verschiedenen Veröffentlichungen immer wieder darauf verwiesen hat, dass Fußball und Rockmusik über ähnliche Wurzeln in unserer heutigen Kultur verfügen. Allerdings funktioniert die Verbindung zwischen beiden nur dann, wenn zumindest ein Minimum an Authentizität vorhanden ist. Und genau diese Authentizität ist dem Profifußball abhanden gekommen, weil er den Spagat zwischen Tradition und Kommerz nicht hinbekommen hat und dadurch seine Anhängerschaft gespalten hat, während Rock'n'Roll sich in seiner Tradition unmissverständlich auch zum Kommerz bekannt hat und damit eben die Anhängerschaft zusammengehalten und mitgenommen hat, und zwar über alle Jahrzehnte hinweg.
Das Gute an Rock'n'Roll ist, dass an der Spitze genug Platz für mehrere Bands ist.
Das sagte auch einmal Paul Stanley von Kiss. Und auch hier zeigt sich, dass Fußball nicht mehr Rock'n'Roll ist, da es im deutschen Profifußball nie Platz für mehrere Clubs an der Spitze gab. Genauso, wie sich das Geschäft Fußball stetig entwickelte, mit teilweise einer erschreckenden Dynamik und auch mit immer mehr permanenter Selbstbeweihräucherung, genauso wurde meine Sicht auf das Fußballbusiness immer kritischer und argwöhnischer. Es entstand mehr und mehr dieser ungesunde Spagat zwischen der Tradition und dem Kommerz. Nun könnte man durchaus annehmen, dass jemand, der sich letztlich so kritisch mit der Entwicklung des Fußballs auseinandersetzen will, ein absoluter Verfechter der Tradition und unnachgiebiger Gegner des Kommerzes sein muss. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin ein Verfechter des Leistungsprinzips und auch des Kommerzes als Impulsgeber der Weiterentwicklung von Leistung und Erfolg, weil ich eben genau die Unterscheidung mache zwischen Eventsport und Entertainment und dem echten Fußball. Diese Trennungslinie ist für mich sehr wichtig, weil es für mich eben den Fußball als Sport und den Fußball als Event gibt. Von Beginn der Professionalisierung an ist es dem Fußball in der ganzen Zeit nie gelungen, eine nachhaltige Definition für Tradition und Kommerz zu finden, um den Spagat zwischen Historismus und Moderne aufzulösen. Und damit begann auch mit diesem Zeitpunkt bereits der Prozess, in dem der Profifußball seine Identität und Authentizität verlor. Seit ich Anhänger des Profifußballs wurde, habe ich immer auch weiterhin den echten Sport auf den anderen Ebenen verfolgt. Es ging dabei natürlich auch um die Kriterien beste Bratwurst und bestes Bier auf dem Fußballplatz. Aber auch um zwei verschiedene Perspektiven. Der große Fußball war genauso meine Leidenschaft, wie der Rock'n'Roll, der kleine Fußball meine Liebe. Entsprechend war es dann auch mit den Emotionen. Eine Niederlage bei den Großen war emotional leidenschaftlicher als eine bei den Kleinen, der Liebe eben, der man das schneller verzeihen konnte. Ebenso verhielt es sich mit dem Begriff Erfolg. Erfolge und Leidenschaft waren wesentlich emotionaler. Anders gesagt, bei der Fußballliebe war man wesentlich nachgiebiger, einsichtiger und milder in der Beurteilung von Erfolgen und Misserfolgen, zumal sich diese Liebe auch noch bigamistisch auf mehrere Vereine in verschiedenen Ligen verteilte. In der Beurteilung von Erfolgen und Misserfolgen bei den Großen war ich emotional kompromissloser. Da gab es nur gut oder schlecht. Und nach meiner schon ziemlich früh entwickelten Auffassung, musste das auch so sein, denn es war ein Geschäft. Natürlich habe ich mich in den Anfangsjahren noch nicht als Kunde oder Manipulierter gefühlt, aber trotzdem bereits ein Gespür entwickelt, dass, wenn man für etwas bezahlt, also etwas für seine Bedürfnisbefriedigung, frei nach Maslow, einkauft, man auch ein entsprechendes Produkt dafür erhalten sollte. In Bezug auf den Fußball ist so etwas sicherlich nur eine Plattitüde, aber wird trotzdem in den weiteren Betrachtungen durchaus noch eine Rolle spielen. Es bezieht sich im Wesentlichen auch nicht auf die Protagonisten des Spiels, sondern auf die, die sich selbst anmaßen, das Business zu managen, zu verstehen, kompetent zu sein und richtungsweisende Entscheidungen treffen zu können. Nun ist solch eine Betrachtung zunächst auch nicht ohne einen Blick auf die strukturellen Rahmenbedingungen und somit natürlich auch auf das deutsche Vereinswesen möglich. Fast alle deutschen Fußballclubs sind zunächst als Vereine, meist Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurden, teilweise noch in der Rechtsfähigkeit nach landesrechtlichen Bestimmungen und landesherrlich verliehener Eigenschaft. Ehrfürchtige Tradition eben, ob jemand, der sich Traditionsfan nennt, das überhaupt jemals verinnerlicht hat. Und dazu noch einmal etwas aus dem Anachronismus der damaligen Zeit. Zitat Lizenzspielerstatut § 14b.
Der Spieler muss einen guten Leumund haben. Zu den Pflichten des Lizenzspielers gehören insbesondere sportlich einwandfreier Lebenswandel, volle Einsatzbereitschaft und Ritterlichkeit gegenüber dem Gegner.
Naja, man merkte schon, dass da deutsche Tugenden mehr Bedeutung hatten als das wirkliche Bestreben, ein Fußballgeschäft auszubauen. Tradition der Tradition wegen, damals wie heute. Aber das deutsche Vereinswesen ist ja auch so etwas wie immaterielles Kulturgut, insbesondere im deutschsprachigen Raum. International haben sich Clubs, wie zum Beispiel in England, Spanien oder Italien überwiegend nicht als Vereine im Sinne des deutschen Vereinsrechts gegründet, sondern als wirtschaftlich ausgerichtete Fußballclubs, Teams oder direkt als Fußballunternehmen, wie zum Beispiel 1908 der Football Club Internationale Milano SPA, weshalb hier auch Vergleiche mit internationalen Strukturen nicht greifen würden. In fast allen internationalen Ligen, außerhalb des deutschsprachigen Raumes, gibt es nämlich diese dualen Strukturen mit unternehmensrechtlichen, kommerziellen Fußballabteilungen und vereinsrechtlichen Non-Profit-Muttervereinen in der Form nicht. Letztlich eben für mich auch eine Hauptursache für den nie aufgelösten Widerspruch zwischen Tradition und Kommerz und das damit verbundene Konfliktpotenzial. Man sagt immer so schön, das, was sich im und um den Fußball abspielt, wäre ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich halte das für einen großen Nonsens, weil der Profifußball die Gesellschaft immer weniger wahrnahm und diese auch nicht mehr repräsentiert. Deshalb war ich froh, dass ich auch noch ein Leben neben dem Fußball hatte. Und dieses war eigentlich wesentlich erfolgreicher, spannender, erlebnisreicher und ereignisreicher, als es der Fußball letztlich für mich je gewesen ist. Deshalb ist der Fußball zwar ein Begleiter meines Lebensweges durch 6 Jahrzehnte gewesen, aber er konnte mich durch die permanente Inkompetenz nie überzeugen, für mich das Wichtigste zu werden. Teilweise hatte ich sogar Mitleid mit dem Fußball, weil er bereits zur Zeit des Rock'n'Roll nie zu dem geworden ist, was er sein wollte, nämlich ein Business. Etwas, was ich dann später aber für mich persönlich habe erfolgreich gestalten dürfen. In dieser ersten Staffel geht es zunächst um die Zeit, wo meine Geschichte mit dem Fußball, aber auch mit dem Rock'n'Roll anfing. Die 1964er Aufstiegshelden von Hannover 96 waren für uns damals so etwas wie Rock'n'Roll-Stars. Der Fußball und der Rock'n'Roll waren zur gleichen Zeit in mein Leben eingetreten. Meine erste LP,
The Rolling Stones, England's newest hitmakers,
habe ich mir 1964 gekauft. Mein erstes Bundesligaspiel habe ich ebenfalls 1964 erlebt. Alles war noch am Anfang. Es war ein ganz neues Lebensgefühl. Aufbruch in die Zukunft. So habe ich mich damals gefühlt. Und so begann mein Leben mit dem Fußball. So begann mein Leben mit dem Rock'n'Roll. So begann mein Leben in Eigenständigkeit. Es sind die ersten Jahrzehnte, wo für mich der sogenannte Ernst des Lebens begann. Aber es wurde dann keine ernste Zeit, sondern die spannendste, aufregendste, ereignisreichste Zeit meines Lebens. Es war eine Zeit, wo alles ging, aber nichts musste, frei und unabhängig. Die sogenannten wilden Jahre, wo zunächst der Fußball im Mittelpunkt stand, dann aber das Leben. Wo der Rock'n'Roll die Energiequelle war, für alles, was man erleben wollte. Sommerspaß und Wintervergnügen.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.